Ja, dann darf ich Sie herzlich begrüßen zu unserem letzten Panel für heute. Wir kommen zur Kunst mit drei Vorträgen mit dem Überbegriff Kulturräume skizziert und gebaut. Und es beginnt Kino Hagen von der Universität Bonn, Institut für Kunstgeschichte Bonn. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter. Er sieht Kunstwerke als Fenster, die man im Zusammenhang ihrer Geschichte zu erkennen hat. Seine Forschungsschwerpunkte reichen von Kunst- und Kulturgeschichte in Zentral- und Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert bis hin zu Erinnerungskulturen im 19. und 20. Jahrhundert. Forschungsprojekte. Er hat eine Dissertation geschrieben mit dem Titel Gesellschaftliche Ordnungsvorstellungen in der siebenbürgischen Architektur um 1900. Hier hat er Sakralbauprojekte unterschiedlicher Religionsgemeinschaften untersucht, Konfessionen und Ethnien in den heterogenen urbanen Milieus an der südöstlichen Peripherie des Habsburger Reichs. Die Arbeit zeigt, wie historisierende Architektur unterschiedlichster Provenienz im 19. und 20. Jahrhundert zur Bewältigung modernisierungsbedingter Differenzerfahrungen eingesetzt wurde. Er hat auch ein erstes Postdoc-Projekt konzipiert und durchgeführt mit dem Titel Gemeinschaftsbauten als gemeinsames Bauerbe, siebenbürgisch-sächsische Schul-, Pfarr- und Gemeindehäuser um 1900 und nach der Auswanderung, und zwar am historischen Seminar der Universität Heidelberg. Das war schon 2016, 2017. Seine Dissertation wurde 2021 verlegt mit dem Titel Gesellschaftliche Ordnungsvorstellungen in der Architektur Siebenbürgens. Und ich möchte noch einen Aufsatz nennen, der ist eingereicht im Sammelband Kunst- und Architekturgeschichte der Ukraine mit dem Titel Das K&K Militär im Berlinhaus in Lemberg, Lviv, zwischen Krieg und Frieden. Bitte schön.
Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einführung und herzlichen Dank an die Veranstalter für die Möglichkeit, heute hier sprechen zu können. Architektur generiert als gebaute Umwelt Kulturraumvorstellungen in erheblichem Maße mit. Was meine ich damit? Schauen wir das erste Bild. Eine Moschee mit Kuppeln und Minaretten ist, denke ich, auch für die Nicht-Architekturhistoriker unter uns als solche zu erkennen. Ihr wiederholtes Auftreten im Stadtbild, wie hier in Istanbul, begünstigt den Schluss, es handle sich um eine islamisch geprägte Stadt. Die architektonische Gestalt ist im Gegenzug aber auch von den kulturellen Horizonten der Bauschaffenden und ihrer Auftraggeber bedingt. So liegt die badische Residenzstadt Rastatt mit ihrem Schloss, so legt sie Zeugnis davon ab, welche Bedeutung der Versailler Hof als kultureller Horizont eines deutschen Fürsten der Barockzeit hatte. Bisweilen wird Architektur aber auch gezielt eingesetzt, um Raumkonzeptionen öffentlichkeitswirksam zur Anschauung zu bringen. So im Fall des Bozener Siegesmonuments aus der Zeit des Faschismus, das mit Rekurs auf das antike Rom die Italianità Südtirols postuliert. Im habsburgischen Südosten der Jahrzehnte um 1900 lässt sich eine enorme Vielschichtigkeit miteinander konkurrierender, teils einander überlappender Kulturraumvorstellungen beobachten. Für Siebenbürgen, wo wir uns jetzt befinden, soll dies im Folgenden anhand einzelner Aspekte ausgewählter Bauprojekte gezeigt werden. Und hier nochmal die Karte von Südosteuropa mit Siebenbürgen ganz im Osten, und Sie sehen oder können es zumindest erahnen, die Städte Hermannstadt, Kronstadt und Schäßburg, um die es jetzt im Folgenden schwerpunktmäßig gehen wird. Eine wichtige Rolle spielten die bereits angesprochenen soziokulturellen Horizonte der Zeitgenossen. Mit diesem Begriff umschreibe ich Vorstellungen kulturräumlicher Zugehörigkeit, die sich nicht zwangsläufig reflektiert in Bauprojekten niederschlugen. Bestimmend für die soziokulturellen Horizonte der heterogenen Bevölkerung in Siebenbürgen um 1900 waren etwa das Kaiserreich und das ungarische Königreich innerhalb der Doppelmonarchie, ebenso aber nationale und religiöse Orientierungen der verschiedenen Nationalitäten und Ethnien vor Ort. In dieser Hinsicht lässt sich die Region als eine Peripherie mit vielen Zentren charakterisieren, also als eine zentrumsferne Gegend, die nicht wie eine Provinz in Abhängigkeit zu einem einzelnen Zentralort steht, sondern für die vielmehr eine Reihe unterschiedlicher Zentren von Relevanz ist. Dies waren einerseits faktische Zentren, wie ich sie nennen möchte, in denen sich politische und wirtschaftliche Macht oder Stätten der Wissensproduktion konzentrierten, andererseits ideelle Zentren, denen für das kulturelle Selbstverständnis etwa als Erinnerungsort Bedeutung beigemessen wurde. Im 19. Jahrhundert schöpfte die Baupraxis aus einem wachsenden Bestand architekturgeschichtlichen Wissens. Ein Wissen, das nicht nur mittels Stilepochen in eine periodische Ordnung gebracht, sondern auch anhand von Kulturraumkonzepten systematisiert wurde. Die Kunstgeschichtsschreibung identifizierte etwa nationale Schulen oder etablierte eine räumliche Hierarchisierung mit epochenspezifischen Kunstzentren von überregionaler Strahlkraft. Das ist auch in dem Handbuch, das ich hier zeige, von Kugler und Lübcke so. Aber ich gehe jetzt nicht mehr darauf ein, weil Sie können es sowieso nicht erkennen auf der kleinen Abbildung. So entstanden auch im habsburgischen Südosten Bauten, die Architektur aus diversen faktischen und ideellen Zentren rezipierten und zitierten. Im siebenbürgischen Kronstadt oder rumänisch Brașov, ungarisch Brașov, wurde 1881 bis 85 die Kronstädter Allgemeine Pensionsanstalt in prominenter Lage am Eingang zum Stadtzentrum errichtet. Das ist der große Bau hier. Das Gebäude eines Rentenversicherungsvereins mit siebenbürgisch-sächsischen Mitgliedern orientiert sich an Palastfassaden der Renaissance in Italien und steht damit in einer Reihe mit zahlreichen zeitgenössischen Profanbauten in ganz Europa und darüber hinaus. Also charakteristisch ist der kubische Baukörper, die hierarchische Fassadengliederung und eine Bauornamentik, die Rekurs nimmt auf die römische Antike. Das Italien der Renaissance mit seinen wirtschaftlich erfolgreichen und politisch mächtigen bürgerlichen Familien, zum Beispiel den Medici in Florenz, und deren Kunstpatronage bot dem aufstrebenden Bürgertum des 19. Jahrhunderts ein ideales Identifikationsfeld. Einerseits legt der Kronstädter Bau damit Zeugnis ab von der überregionalen Bedeutung des Italiens der Renaissance als ideelles Zentrum der Kunsthistoriografie und der bürgerlichen Baupraxis im 19. Jahrhundert. Und ich zeige jetzt hier nochmal, nur so, dass Sie ein bisschen eine Vorstellung bekommen, wie jetzt dieser Kronstädter Bau konkret ganz unterschiedliche Bauten aus verschiedenen Städten in Italien also kompiliert. Ja, also es ist nicht eine 1-zu-1-Kopie, sondern es wird eben zusammengeführt, zum Beispiel aus Florenz, Venedig oder auch Pisa. Andererseits zeigt sich in der Vermittlung der italienischen Vorbilder über die Reichshauptstadt Wien deren Bedeutung auch als kulturelles Zentrum und Zentrum des Wissens. Wir sehen jetzt hier, habe ich Ihnen nochmal einen Ausschnitt von der Fassade in Kronstadt und dann zwei zeitgenössische oder wenig ältere Wiener Bauten daneben gestellt. Es war nämlich so, dass vor 1900 nahezu alle angehenden siebenbürgischen Architekten in Wien studierten. Und so auch der Entwerfer der Pensionsanstalt Peter Bartisch, der sich hier an Bauten des Wiener Ringstraßenarchitekten Theophil Hansen orientierte, die wir jetzt im Bild sehen. Diese Ausprägung der Neorenaissance wurde von Zeitgenossen wie dem Wiener Kunsthistoriker Rudolf von Eitelberger als Wiener Renaissance apostrophiert und als eine Art neuer Imperialstil propagiert. Der im Vormärz entstandenen Pensionsanstalt kam die Aufgabe zu, eine vom ungarischen Staat unabhängige siebenbürgisch-sächsische Nationalökonomie, wie es hieß, zu fördern. Vor diesem Hintergrund können die stilistischen Bezüge auch als ein politisches Statement gelesen werden. Als eine Verortung Kronstadts, wo der Bau ja so in städtebaulich prominenter Lage ist, Verortung Kronstadts im Kaiserreich und nicht unbedingt im engeren Bezugsrahmen des ungarischen Staates, denn mit der Wien und nicht Budapest als Zentrum hier aufgenommen. Ah, hier ist noch ein weiteres Vergleichsbeispiel mit Wiener Bauten. Und dann gehen wir weiter nach Schäßburg. Eine anders geartete Form der politisch konnotierten kulturräumlichen Verortung mittels Architektur tritt im Fall des Albert-Hauses im siebenbürgischen Schäßburg, Sigischwara, entgegen. Das Internatsgebäude des örtlichen sächsisch-evangelischen Gymnasiums wurde 1897-98 errichtet und gut sichtbar in die Silhouette der auf einem Bergrücken gelegenen Altstadt integriert. Es grenzt, nahe der Stadtmauer gelegen, direkt an einen ihrer historischen Tortürme an, den sogenannten Stundturm, eines der Wahrzeichen der Stadt. Das Internat verfügt nicht nur über einen Turm, also hier im Vordergrund ist das Internat und das ist dieser sogenannte Stundturm, Internat-Stundturm. Das Internat verfügt nicht nur über einen Turm, der mit auskragendem Wehrgeschoss, Schießscharten und einem hohen Dach mit Ecktürmchen die Gestalt des Stundturms reflektiert, sondern zeigt mit weiteren Ecktürmchen, Maschinenpolyphys und Zinnenbank auch sonst eine von mittelalterlicher Wehrarchitektur inspirierte Gestaltung. Diese Anspielungen entgingen auch den Zeitgenossen nicht. So war im Siebenbürgisch-Deutschen Tageblatt zu lesen, der Neubau weise mit seinen Zinnen und spitzbogigen hohen Fenstern auch in seinem Äußeren auf die Zeit und den Geist der Väter hin. Wehrhaftigkeit galt in der siebenbürgisch-sächsischen Kunsthistoriografie bereits seit der Mitte des 19. Jahrhunderts als ein zentrales Charakteristikum sächsischer Bauten des Mittelalters. Autoren wie Friedrich Müller und Ludwig Reisenberger erklärten dies mit dem Topos der Antemorale Christianitatis. Als Vorposten und Bollwerk der Christenheit seien die Vorfahren einer permanenten Bedrohungssituation durch Mongolen, Tataren, Türken und feindliche Nachbarn ausgesetzt gewesen und hätten daher den Fokus auf die Wehrhaftigkeit der Bauten legen müssen. Nicht elaborierte Kunstfertigkeit, sondern trutzige Wehrhaftigkeit wird somit zum architektonischen Beleg der historischen Verdienste der Ahnen, die nach Müller, Zitat, das Schwert in der einen Hand, Meißel und Kelle in der anderen an ihren Kirchen gebaut hätten und oft die Arbeit unterbrechen mussten, wenn vor den Mauern der Schlachtruf zu hartem Kampfe rief. Bei den Feierlichkeiten anlässlich der Einweihung des Internats brachte der Schäßburger Bürgermeister Friedrich Wallbaum in einem Trinkspruch die, Zitat, früheren Kämpfe um die Ringmauer mit den Kämpfen und Sorgen der Gegenwart in Verbindung, in denen auch das Internat eine Schutzwehr bildet. Angespielt wird hier auf aktuelle Konflikte um eine als Magyarisierung wahrgenommene Kulturpolitik des ungarischen Staates, die auch auf eine Einschränkung der Autonomie des von der sächsisch-evangelischen Kirche getragenen deutschsprachigen Schulwesens in Siebenbürgen abzielt. Das Schäßburger Internat war vor diesem Hintergrund dezidiert als Pflanzstätte geistiger Innerkolonisation errichtet worden, weil die Initiatoren angesichts der Konkurrenz durch moderne ungarisch-staatliche Einrichtungen fürchteten, die sächsische Jugend würde ihrem Volk und ihrer Glaubensgemeinschaft entfremdet werden. Schäßburg und das sächsische Siedlungsgebiet werden in dem hier aufgerufenen Bild weiterhin als Bollwerk imaginiert. Der einstige Vorposten des christlichen Kulturraums wird nun jedoch nicht länger von, wenn man so will, heidnischen Horden belagert. Es sind ungarische Regierungspolitiker und Staatsbeamte, vor denen es eine evangelisch-sächsisch-deutsche Kultur zu bewahren gilt. Im Hinblick auf eben diese Adressatengruppe bot die Baugestalt zugleich Spielraum für eine Alternative mit aktuellen staatlichen Kulturraumentwürfen konforme Lesart. Möglicherweise eine bewusst eingesetzte strategische Ambivalenz, wenn man so will, um sich nicht dem Vorwurf der Illoyalität gegenüber dem Vaterland aussetzen zu müssen. Ein Abbild des im Internatsgebäude zitierten Schäßburger Stundturms war kurz zuvor auch in die Burg Weiderhunger im Budapester Stadtwäldchen integriert worden. In dem anlässlich der Millenniumsausstellung 1896 errichteten Bauensemble kam dem Stundturm, Zitat, zusammen mit anderen Nachbauten historischer Monumente aus verschiedenen Teilen Ungarns die Aufgabe zu, die territoriale Integrität Ungarns als Nationalstaat in dessen Hauptstadt zu veranschaulichen. Sie kennen die Burg, das Ensemble im Stadtwäldchen vielleicht, das sich unter anderem auch an der Burg in Eisenmarkt hier in Siebenbürgen orientiert und hier ist dieses, der Nachbau des Schäßburger Stundturms, der da integriert ist. Die Verortung Siebenbürgens im Grenzgebiet zwischen Orient und Okzident, die im Topos der Antemorale Christianitatis anklingt, spielte in zeitgenössischen Bauprojekten verschiedenster Auftraggeber eine Rolle. Während die Vorstellung von einem historischen christlichen Bollwerk ein positives Selbstbild legitimierte und zugleich als verpflichtendes Vorbild den Zeitgenossen vor Augen gehalten wurde, war die Zuordnung zum westkirchlichen oder byzantinischen Kulturraum umstritten. eine scheinbar eindeutige Setzung im Sinne des Letzteren stellt die Metropolitankathedrale der orthodoxen Rumänen Siebenbürgen zum Ungarns dar, die 1902 bis 1906 hier in Hermannstadt errichtet wurde. Der monumentale Kuppelbau folgt, hier sehen Sie es nochmal in Gänze, der monumentale Kuppelbau folgt in Grundriss und Baumaßengliederung der Hagia Sophia, der einstigen Hauptkirche des Byzantinischen Reichs. Die Zeitgenossen als architektonisches Pars pro toto Konstantinopels und byzantinischer Kultur generell galt. Und ich habe hier nebeneinander gestellt einmal die Innenraumgestaltung und dann einmal die Grundrisse. Begründet wurde die Wahl dieses Vorbilds unter anderem mit der orthodoxen Konfession der Gläubigen. Der stadtbildgebende Bau implizierte folglich eine Teilhabe der orthodoxen Rumänen Siebenbürgens und Ungarns am byzantinischen Kulturerbe, mithin eine Zugehörigkeit Siebenbürgens zum byzantinischen Kulturraum. Dies war insofern eine Setzung, als die orthodoxe Kirche in Siebenbürgen nicht über eine durchgehend byzantinisch beeinflusste Sakralbautradition verfügte, was nicht zuletzt Folge der Unterdrückung der Konfession unter den Habsburgern seit dem frühen 18. Jahrhundert war. Und ich, zur Illustration habe ich Ihnen hier zwei orthodoxe Kirchen aus der Nachbarschaft, aus der späten Barockzeit mitgebracht, die jetzt eben keine solchen konfessionellen Spezifika aufweisen. Aufgabe der Kathedrale war es nun, der im ungarischen Staat neu erlangten rechtlichen Gleichstellung der rumänischen Orthodoxie mit den anderen Konfessionen baulichen Ausdruck zu verleihen. Der kulturelle Horizont der rumänischen Kirchenvertreter, die hinter dem Projekt standen und es, wie der Konsistorialrat Ilie Mion Christea publizistisch begleiteten, allerdings war, genau wie derjenige der beiden Budapester Entwerfer der Kathedrale, westlich geprägt. Insofern folgt der Bau primär im westlichen architekturgeschichtlichen Kanon etablierten Vorbildern des sogenannten byzantinischen Stils, und das ist eben die Hagia Sophia oder zum Beispiel auch San Marco in Venedig. Und er ergänzt diese Vorbilder um das, wenn Sie so wollen, westkirchliche Motiv der Doppelturmfassade als städtebaulich wirksame Würdeformel. Wir haben es folglich mit einer Selbstoptimalisierung zu tun, die als intendierte und faktische Verwestlichung beschrieben werden kann, insofern sie auf Sichtbarkeit und Gleichrangigkeit im Kontext westlich vorgeprägter Identitätsdiskurse abzielt. Der Westen lag im pluriethnischen und multikonfessionellen Hermannstadt freilich quasi direkt vor der Haustür. Unweit des Bauplatzes der Kathedrale war 1882 bis 1883 die kleine sächsisch-evangelische Johanneskirche errichtet worden, für die Karl Heinrich Eder 1880 einen Entwurf eingereicht hatte, der einen diametral entgegengesetzten Umgang mit byzantinischen Vorbildern zeigt. Die Front der Kapelle folgt im Aufbau sehr deutlich Theophil Hansens evangelischer Friedhofskapelle in Wien Favoriten, verzichtet dabei jedoch auf nahezu alle Elemente, die dem Vorbild sein byzantinisches Gepräge geben, namentlich die Kuppel und die gelb-rote Sichtziegelbänderung. Was Hansen im katholischen Umfeld Wiens als probates Distinktionsmerkmal erschienen sein mag, erachtete Eder für Hermannstadt, wo die Protestanten in der Mehrheit waren, offenbar als unpassend. Zudem hatte der schon erwähnte Architekturhistoriker Friedrich Müller, seinerzeit dann Pfarrer der auftraggebenden Hermannstädter Kirchengemeinde, zuvor in einer Schrift das Vorhandensein einer historischen byzantinischen Prägung des Bauerbes in Siebenbürgen bestritten. Dass sich bereits damals in Hermannstadt der Sitz der rumänischen Orthodoxie in Siebenbürgen etablierte, also quasi eine Verwechslungsgefahr mit den aus Sicht der Sachsen echten Orientalen vor der Haustür bestand, dürfte dabei ausschlaggebend gewesen sein. Eine Gemeinsamkeit bestand wiederum in der Aufrechterhaltung des Narrativs von Siebenbürgen als Grenzland zu einem islamisch geprägten Orient. So wurde etwa ein im Zuge der Kathedralplanung vorgelegter Entwurf mit dem Argument verworfen, dieser erinnere an eine türkische Moschee. Insofern war die durch die Byzanzbezüge vorgenommene Öffnung, wenn man so will, des siebenbürgischen Kulturraums zum Orient im Kathedralbauprojekt nur eine partielle. Die Öffnung erforderte nämlich wiederum eine dezidierte Abgrenzung zum nicht-christlichen Kulturraum, um Verwechslung und ein delegitimierendes Abgleiten ins Exotische zu vermeiden. Lassen Sie mich das bisher Gesagte resümieren. In der Vielschichtigkeit der in den Bauten getätigten, geografisch weit ausgreifenden Raumzuschreibungen lässt sich de facto durchaus eine Brückenfunktion der Region erkennen. Eine Beobachtung, die zur Dekonstruktion des zeitgenössischen Narrativs vom peripheren Bollwerk beitragen kann. Durch territoriale Grenzen definierte Herrschaftsbereiche und Hierarchiegefälle zwischen faktischen Zentren und der Peripherie spielten als Determinanten der aufgerufenen Raumvorstellungen zwar eine Rolle, sie waren keinesfalls jedoch alleine bestimmend. Mindestens ebenso wichtig waren ideelle Zentren und kulturelle Horizonte, die den formulierten Raumkonzepten an die Seite traten oder diese überlagern konnten. Im Grenzgebiet von Orient und Okzident sind orientalistische Setzungen nicht zwangsläufig Herrschaftsinstrumente einer Zentralgewalt. Vielmehr lässt sich ihre aktive Aneignung in den Identitätsdiskursen der verschiedenen gesellschaftlichen Akteure vor Ort beobachten. Hier dienten Orientalismen im Feld der Architektur durchaus auch als positiv besetztes Mittel der Selbstbeschreibung. Die gesellschaftliche Wirkmächtigkeit solcher gebauten Kulturraumkonzepte zeigt sich, dies konnte hier nur angedeutet werden, auch darin, dass Bauprojekte aufeinander reagierten und so an den dialektischen Aushandlungen der kulturräumlichen Zugehörigkeit des habsburgischen Südostens teilhatten. Ich könnte jetzt noch einen kurzen Ausblick auf die Gegenwart geben. 2 Minuten haben wir die noch?
2 Minuten.
Ja. Wie ich in einem abschließenden kurzen Ausblick in die Zeit nach den politischen und demografischen Brüchen aus des 20. Jahrhunderts andeuten möchte, erhöhte sich die Komplexität der an das historische Bauerbe in Siebenbürgen geknüpften, sich überlagernden Raumzuschreibungen seitdem nochmals. Zu diesem Zwecke komme ich eben nochmal auf den Stundenturm, den wir schon kennengelernt haben, der Schäßburger Stadtbefestigung zu sprechen. Wir hatten gesehen, dass dessen markante Erscheinung im späten 19. Jahrhundert zur Versinnbildlichung sowohl sächsisch-evangelisch-deutscher als auch ungarisch staatsnationaler Kulturraumkonzepte herangezogen worden war. Seit 1999 nun steht der Stundturm als Teil des historischen Zentrums von Schäßburg auf der von der UNESCO geführten Liste des Weltkulturerbes der Menschheit. Die Aufnahme in die Liste erfolgte, Zitat, als herausragendes Zeugnis der Kultur der Siebenbürger Sachsen, und zwar vor dem Hintergrund einer angenommenen Gefährdung dieses Erbes durch die Massenauswanderung der Sachsen nach dem Ende des Kommunismus. Zugleich ist der Bau aber als Teil der historischen Schäßburger Stadtbefestigung auch als historisches Monument in die Liste des nationalen Kulturerbes Rumäniens eingeschrieben. Zu diesen jüngeren nationalen und globalen Raumkonnotationen tritt die lokale Wahrnehmung des Turms als das Wahrzeichen der Stadt, als welches er auf der offiziellen Website der Kommune bezeichnet wird und da auch touristisch vermarktet wird. Der Heimatortsgemeinschaft der in den Westen ausgewanderten Siebenbürger Sachsen aus Schäßburg dient der Stundturm als Identifikationsanker. Auf der Website der HOG ist er auf 4 von 6 Abbildungen der Rubrik Wahrzeichen der Stadt prominent ins Bild gesetzt und fungiert somit gleichsam als ein Surrogat des verlorenen Heimatraums. Für die sich hier überlagernden, vielfältigen Raumkonnotationen spielen die eher situativen Zuschreibungen des späten 19. Jahrhunderts, die ja auf konkrete politische Konstellationen abgestimmt waren, nur noch bedingt eine Rolle. Allein die Konnotation als sächsisches Bauerbe kommt verschiedentlich noch im Sinne einer Longue Durée zum Tragen. Die Voraussetzung für den Erhalt ist jedoch die scheinbar geglückte kulturelle Aneignung dieses Erbes durch Akteure auf unterschiedlichen Ebenen, von der Kommune bis hin zur globalen Ebene der UNESCO. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.